Wir haben uns nun in der Gegenwart unseres Herrn versammelt. Wir wollen ihn bitten, dass er uns auch an diesem zweiten Feiertag noch einmal hineinführe in alle seine Gaben, die er auch für sie bereit hat. Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass wir durch ihn leben sollen. Wir wollen miteinander das Lied singen, freut euch, ihr Christen alle, 25. Wir fangen gleich mit den Versen an und lassen das Halleluja weg. Lieber Herr, wir haben dir zu danken, auch für diese Ruhetage, die du uns schenkst in dieser Weihnachtszeit. Wir wollen dir danken für alle Liebe, die uns auch begegnet ist, für alles freundliche Grüßen hin und her, für die Stille dieser Weihnachtstage und auch den äußeren Frieden, den du unserem Land bis heute erhalten hast. Aber wenn wir so von der Freude singen, dann müssen wir das vor dir offen eingestehen, dass die Freude manchmal ganz kümmerlich bloß bei uns lebt. Du musst uns jetzt die Augen öffnen, wie bei uns die Freude durchbrechen muss, gerade dort, wo jetzt manche von uns noch traurig und belastet und beschwert sind, weil du der Heiland und Retter bist. Weil du zu jedem kommst, der in der Finsternis sitzt und ihn herausführst. Weil du keinen vergisst in diesen Weihnachtstagen mit deinen Segnungen und mit deiner Hilfe. Darum gib uns auch heute noch einmal Erkenntnis deines Heils durch dein Wort. Und wir wollen jetzt in der Stille jeder für sich dir das bringen, was uns bewegt. Danke, Herr, dass du unter uns Wohnung machst. Amen. Wir lesen im Titusbrief Kapitel 3 von Vers 3 ab, in den ausgelegten Bibeln Seite 227 im Neuen Testament. Titus 3, Vers 3 bis 8. Da beschreibt Paulus, wie durch das Kommen Jesu eine Wende in unserem Leben geschehen kann. So umfassende und durchgreifende. Denn auch wir waren früher unvollständig und ungehorsam, gingen in die Irre, waren vielen Begierden und Gelüsten hörig und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Das ist ja das Kennzeichen eines Christenlebens, dass man sagen kann, einst, das war, das liegt zurück. Als aber die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, erschien, rettete er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Das hat er über uns reichlich ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch seine Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens werden, wie es unsere Hoffnung ist. Wahr ist dies Wort, und ich will, dass du es mit Nachdruck lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich bemühen, gute Werke zu tun. Thank you. Dann singen wir vom Lied Fröhlich soll mein Herz erspringen, 27, die Verse 6, 7 und 8. Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 3 von Vers 31 bis Vers 36, Seite 100 in den ausgelegten Bibeln. Das steht im Zusammenhang einer Predigt, die Johannes der Täufer hält und wo er die Bedeutung Jesu herausstellt und noch einmal zeigt, was wir in ihm haben. Der von oben kommt, steht über allen. So bezogen auf Jesus, der von oben herunterkommt, der steht über allen. Vor allem über seinem eigenen Predigtdienst und Prophetenamt. Er hat ja vorher das Wort gesagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Wer von der Erde ist, der gehört der Erde an und redet von der Erde. Wer vom Himmel kommt, der steht über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Doch sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Wort. Denn Gott gibt den Geist über alle Maßen. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern unter dem Zorn Gottes bleiben. Herr, mach uns daran dein Weihnachtswunder noch einmal groß. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, man wollte ja immer noch so sehnen, der Weihnachtsgeschichte noch einmal vor die Augen malen, weil daran so viel sichtbar wird, so wie die Hirten schnellen Schrittes zur Krippe eilen, durch die dunkle Nacht den Stall finden, hineintreten und dann, ja, in der Weihnachtsgeschichte steht, dass sie über die Maßen erfreut waren. Als sie Maria und Josef und das Kind fanden, das überrascht mich etwas, denn ich hätte ja auch gedacht, dass die Hirten etwas enttäuscht waren und hineinschauen und sagen, ja, ist das alles nur ein Kind? Nichts vom Glanz der himmlischen Herrlichkeit. Paulus schreibt ja im Philipperbrief, er ward ein Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Nur ein Mensch. Es kommt manchmal vor bei den jungen Vätern, wenn denen das erste Kind geboren wird in der Familie und sie haben das auf dem Arm liegen, dann sind sie fast enttäuscht. Die haben sich immer gedacht, wenn sie mal einen Sohn haben oder eine Tochter, mit denen könnten sie gleich eine Fußballmannschaft gründen oder sonst etwas machen. Jetzt ist das alles noch so klein, da ist ja gar nicht viel dran. Das sieht ja so kümmerlich aus. Und wenn ich mir die Hirten richtig vorstelle, dann waren das ja wilde Kerle, harte Männer, die draußen ihren Mann stehen mussten bei Wind und Wetter und die kämpfen mussten mit all den Gefährdungen, die da kommen. Die mussten Tierarzt und Ernährer ihrer Herden sein, die mussten Beschützer und Bewacher sein. Da kam es auf die Muskelpakete an oder auf die Fäuste. Die wussten, wie man sich in dieser Welt durchsetzen muss, wenn man seine Herden einigermaßen heil durchbringen will. Und die Männer stehen da und beten das Kind an. Jetzt haben sie einen Gegensatz, den uns die Weihnachtsgeschichte zeigen will, richtig im Auge. Die harten, starken Männer knien nieder und beten ein Kind an, schlicht, schwach, klein, arm. Darüber möchte ich mit Ihnen reden heute und Ihnen daran etwas zeigen. Vor dem Kind in der Krippe erkennen Männer ihre Bedürftigkeit. Wir Männer tun immer etwas schwerer an dieser Stelle als die Frauen. Obwohl die Frauen in den letzten Jahren uns tüchtig nachgezogen haben. Sie kopieren vielfach das noch bei den Männern, dass Männer sich immer für so unsagbar stolz ansehen und sagen, ich brauche keine Hilfe. Ich bin der, der das Leben meistert, das gehört zu den sogenannten männlichen Tugenden, dass man mit allen Schwierigkeiten fertig wird. Und viele Männer sehen es auch zu ihrem Stolz unpassend an, wenn die anderen wüssten, dass sie vielleicht auch beten. Vielleicht gestehen sie es dann manchmal zu, dass sie in vielen Stellen ihres Lebens auch ihre großen Nöte haben, aber sind eben nur immer wieder einzelne Partien ihres Lebens, wo sie nicht weiterkommen. Aber wer will denn das verstehen können, um was es da geht an Weihnachten? Dass starke Männer vor einem Kind kapitulieren und sagen, ich bin ein Versager. Ich bin mit meinem Leben gescheitert und ausgerechnet ein Kind soll mich retten können. Das Kind in der Krippe soll mein Heiland und mein Retter sein. Also alles, was recht ist. Wenn in unserem Leben etwas fehlt, vielleicht sagen wir so, dann brauchen wir ein wenig mehr Stärke, vielleicht brauchen wir ein wenig mehr Erfolg. Und so gibt es in unserer Zeit Millionen und Abermillionen Menschen, die, wenn sie etwas suchen in der Weihnachtsgeschichte, dann suchen sie ein Stück Hilfe, eine kleine Verbesserung ihrer Probleme, die sie haben. Und sie sind bitter enttäuscht, dass das Kind in der Krippe ihnen diese Hilfe nicht gibt. Und sie wenden sich rasch enttäuscht von der Krippe ab, weil sie sagen, ach, das hat mir doch gar nichts gegeben. Sie gehen aus diesen Festtagen leer hinaus, weil sie nicht verstanden haben. Nur der wird in der Weihnachtsgeschichte beschenkt, der niederkniet und alles, aber auch alles von diesem Kind will. Und das ist der schwerste Schritt und die schwerste Erkenntnis, dass stolze Männer ihre Knie beugen. Frauen findet man häufiger unter den Glaubenden als die Männer. Darum lassen Sie mich so einmal heute betonen, vom Männerstolz her, der das Leben selber meistern will und mit den Schwierigkeiten fertig werden will und dass man es dann eingesteht, ich bin so arm mit meinem Leben und mein Leben ist vor Gott so verkehrt, dass bloß das Kind in der Krippe mich gerecht und heilig machen kann. Nur das Kind kann mich erneuern und verändern. Und da bin ich so froh, dass uns zur Hilfe heute dieser Predigttext gegeben ist, wo noch einmal die Predigt Johannes des Täufers uns gezeigt wird, der auf Jesus hinwies und sagt, das Entscheidende ist, dass Jesus von oben kommt. Du kannst in deinem Leben ringen, wie du willst. Und das ist ja die Tugend, von der wir alle leben. Dass wir meinen, wir müssen uns in unserem Leben nur mühen. Dann könnten wir all die Fehlentwicklungen unseres Lebens schon steuern. Nein, sagt Johannes. Wenn nicht von oben her der lebendige Gott in dein Leben hineingreift, wird es keine Änderung und keine Erneuerung geben. Nicht bloß ein Stück weit Hilfen brauchen wir, sondern die völlige Erneuerung durch den Sohn Gottes, der zu uns kommt, von oben her. Johannes, der Täufer, sagt, was in dieser Welt gesprochen wird und an großen Dingen geschieht, das bleibt alles auf der Ebene dieser Welt. Es muss von oben her ein neuer Anfang gesetzt sein. Ich möchte diesen Einschnitt gern Neugeburt nennen, weil das Wort Wiedergeburt durch allerhand religiöse Umtriebe in unserer Tage ganz anders benutzt wird. Ein völlig neuer Anfang muss doch im Leben geschehen, wo von oben her Jesus, der Sohn Gottes, Platz greift in unserem Leben. Und er schenkt den neuen Geist, den neuen Sinn, das neue Herz, die neue Liebe, das neue Verstehen und das neue Begreifen. Vielleicht kann ich es Ihnen an einem Beispiel deutlich machen. Mir tritt es immer am meisten gegenüber, wie blind wir da sind, wenn wir mit Menschen reden, deren Leben gescheitert ist und die gebunden sind ganz offenkundig an dunkle Mächte. War vor vielen Jahren, ich war Anfänger im Pfarramt und hatte in meinem Gemeindebezirk, den ich zu betreuen hatte, einen schweren Alkoholiker. Der war so sehr gebunden an seine Trunksucht, dass er spät abends nach Hause kam und selbst im bittersten Winter seine Kinder auf die Straße trieb, ganz gleich, ob da Schnee war und die Kinder barfüßig. Er warf das Mobiliar zum Fenster, man konnte ihn nicht zähmen. Und dieser Mann hat alles Mögliche unternommen. Er hat den Gehalt auf ein Sperrkonto überweisen lassen, damit nur seine Frau an das Geld herkam. Aber es gab immer wieder Menschen, Kameraden im Geschäft, die ihm dann den Alkohol spendiert, die nicht gemerkt haben, in welcher großen Not dieser Mann sich befand. Und nach einer so furchtbaren Nacht wurde ich am Morgen geholt. Das Mobiliar war wieder zertrümmert, es sah elend aus in der Wohnung und ich sprach mit dem Mann. Ich habe gedacht, ach, wenn ich doch dem Mann sagen könnte, dass es eine Neugeburt gibt, dass Jesus die Werke des Teufels zerstörte. Und ich habe dem Mann es mit ganz einfachen Worten versucht zu erklären. Und dann bin ich so erschüttert gewesen, wie er nur sagte, wissen Sie, ab jetzt wird's noch anders bei mir. Ja, wie denn? Ich werde jetzt kein Alkohol mehr anrühren. Ja, sag, woher wissen Sie denn das, dass Sie das schaffen? Ich will's noch mal probieren. Wissen Sie, so machen wir's ja dauernd mit dem Evangelium, dass wir meinen, es sei doch wieder unser Streben, unser Mühen. Nein, nein, wir kommen kein Stück heraus aus den Bindungen. Da können wir uns mühen und noch so viel wollen, wie wir auch es uns dauernd vornehmen. Wir kommen nicht heraus. Da steht in diesem Abschnitt, dass die Worte, die Jesu redet, andere Worte sind. Seine Worte sind voller Geist und Leben. Es gibt eine Erneuerung durch Jesus, eine vollkommene Erneuerung. Wenn von oben her in unser Leben das Wirken Gottes hineingeschieht, und darum ist es gut, dass Gott das so verhüllt hat in ein Kind, dass die Menschen dran vorübergehen, die nur auf Macht sehen, die die Kraft der Fäuste und der Muskelpakete sehen wollen, so nicht. Es geht nur durch das Niederknien vor dem Kind. Und die ganze Kraft Jesu liegt in seinem Wort. Später haben die Menschen gestaunt, er predigte mit Vollmacht. In dem Wort Jesu, da steckt die Kraft drin, ein Leben zu ändern. Wenn er spricht am Grab des Lazarus, dann kommt der Tote heraus. Und wenn er über den Unreinen und Aussätzigen sein lösendes Wort spricht, dann geschieht es, weil er Kraft hat als Heiland und Erlöser. Du musst das Geheimnis dieses Kindes in der Krippe richtig verstehen. Wir können uns nicht herausreißen aus den Bindungen unseres Lebens. Er kann es durch sein Wort. Aber nun, was ist die Antwort? Johannes der Täufer sagt, wenn Gott von oben herunterkommt in Jesus, dann weisen die Menschen dieses Zeugnis ab. Warum weisen sie das Zeugnis Jesu ab? Es ist ihnen nicht weltlich genug. Es passt nicht hinein in die Schlagzeilen der Zeitung. Sie sagen, ich verstehe das Wort Gnade nicht. Und das geht es ja in dem ganzen Abschnitt. Wie das ist, wenn der ewige Gott sich erbarmt über sündige Menschen und zu ihnen kommt, dann kommt ihnen das alles unverständlich und unbegreiflich vor. Und das kann niemand ändern, wenn wir Menschen nicht offen werden für das Reden Gottes aus der Welt von oben, das viel höher ist als unser Verstehen. Da geht es um mehr als nur um die Sorge meiner Krankheit, um die Lösung meiner wirtschaftlichen Nöte. Ob ich Gottes Ehre wieder bekomme, ob ich gerettet werde in Zeit und Ewigkeit. Ach, sagen Leute, das bewegt doch den Menschen heute nimmer. Das ist nicht die Frage, ob es den bewegt. Ob die Menschen heute offen sind für die Dinge, die von oben her für ihr Leben entscheidend wichtig sind, dann sagt Johannes, und doch sind ein paar. Vers 33. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Da waren ein paar, die haben das Zeugnis Jesu angenommen. Oft in einer ganz schlichten Weise. Diese Frau, die sich im Gedränge des Volkes an Jesus heranwagte, die von ihrem Blutfluss so geschwächt war, nur den Saum seines Gewandes fasst. Und sie hat es besiegelt und an ihrem Leib erfahren, dass Jesus der Heiland und Retter ist. Äußerlich sah Jesus so unscheinbar aus. Und Sie müssen es durch Johannes Evangelium einmal durchverfolgen, wie er immer die Streitgespräche festgehalten hat, wie da die, selbst die Schriftgelehrten sagten, ja du, ist das wirklich, ist das nicht? Ich kann so lange skeptisch bleiben im zweifelnden Fragen über Jesus. Und keine Gewissheit bringen, kriegen. Ich finde Gewissheit erst, wenn ich glaube. Aber sagt der Zweifler, ich kann doch nicht glauben, weil ich eben nicht sicher bin. Ich muss diesen Schritt gehen und glauben. Und das Schöne ist, dass hier Johannes sagt, durch den Glauben setze ich etwas in Kraft. Sie wissen doch bei den Behörden, was heute ein Stempelwert ist. Da gilt das schönste Papier nichts, wenn der richtige Stempel nicht drauf ist. Und nun sagt Johannes der Täufer hier, der Glaube ist der Stempel, der die Heilandskraft Jesu ins Leben hineinzieht, der das in Kraft setzt. Mein Glaube macht das wirksam. Da würden manche sich entsetzt abwenden und sagen, das klingt ja so, wie wenn mein Glaube gleichsam hier das Heil schaffen würde. Nein, nein, das Heil schafft der Heiland, Jesus. Aber ich darf das mit meinem Glauben hereinziehen in mein Leben und darf das über meiner Not ausbreiten und sagen, da Jesus, da ist mein Leben, ich glaube dir, ich will dich haben, ich will es versiegeln. Und dann steht da, dass dies, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist über alle Maßen, dass in den Worten Jesu der Geist Gottes so überreich gegeben ist, dass der, der die ersten Schritte des Glaubens geht und Jesus so schlicht vertraut, im Geist Gottes und in großer Gewissheit das Wort lesen kann und verstehen kann und immer klarer durchblickt. Und der Herr erschließt ihm all das, was er wissen muss zu seinem Heil. Und er erfährt die Nähe Gottes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Es gibt keinen anderen Weg als durch Glauben, durch diesen Schritt des Glaubens hindurch, wo der Geist Gottes gegeben wird durch die Worte hindurch. Und ich möchte Sie einfach bitten,
heute an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag nicht am Rande zu stehen, vor der Krippe abseits und sagen, aber meine Fragen, mein Leid, mein Schmerz, meine Traurigkeit, geh den Schritt hin und leg das nieder beim Kind in der Krippe und bete ihn an und erfahre es. Und da sagt die Schrift ja so viel davon, wie der Geist Gottes erneuert. Der Geist, der in einem sündigen Menschenleben Wohnung macht, das kann man sich gar nicht vorstellen, der Prostituierte verwandelt hat, dass sie Menschen der Liebe wurden, der kalte Geldmenschen wie die Zöllner verwandelt hatten zu Kraftbündeln der Liebe Gottes, der Menschenleben verändern kann, aber die Reihenfolge ist wichtig, wie die Erneuerung geschieht, wie in unserem Leben die Traurigkeit überwunden wird durch den Geist Gottes, der durch die Worte Jesu in uns Wohnung macht. Unbegrenzt, ohne Maßen gibt Gott seinen Heiligen Geist hinein in diese Welt und die Liebe und die Freude greift Platz, neues Wesen kommt und zerbricht die Schrecken des Todes, dass Menschen fröhlich ihren Weg gehen können, selbst unter einer harten und hoffnungslosen Krankheit, weil sie dieses Geschenk bekommen haben. Das Reden Jesu durch den Geist, dieser Geist Gottes, der in uns Raum greift und Frucht schafft. Und noch einen letzten Gedanken möchte ich anfügen, da liegt das ganze Glück drin. Wollen das noch einmal ganz deutlich unterscheiden, was wir da heute noch einmal lernen wollten an der Weihnachtsgeschichte. Diese Hirten, diese starken Männer, robusten Kerle, die niederfallen und ein Kind anbeten. Es bleibt auch heute die Probe aufs Exempel, ob wir das Christentum begriffen haben. Nicht die paar Sprüche und die paar Kerzen, die wir anzünden, machen unser Christenleben aus, sondern dass wir sagen, wir haben das Heil gefunden. Wo denn? Da in Jesus liegt es, nirgendwo anders. Muss ich noch einmal bitten, da stehen zu bleiben bei den Hirten, wie sie hinausgehen aus dem Stall von Bethlehem. Was haben sie eigentlich in der Hand? Nichts. Und wenn sie diese Männer kritisch ansehen, sagen sie, hat sich wirklich etwas bei denen verwandelt? Sind die nicht noch so hart wie vorher? Sind sie nicht die gleichen Naturen geblieben? Was ist denn anders? Es ist merkwürdig, dass wir unser Heil nur im Glauben haben. Im Glauben. Und es gibt immer wieder die Versuchung bei Christen, dass sie meinen, das doch irgendwie in sich ein wenig darstellen zu können. Sagen, seitdem ich bei Jesus bin, ist mir innerlich doch ganz anders das geworden. Ich möchte Sie dringend bitten, suchen Sie das Heil nie in sich. Und sagen Sie nie, ich bin jetzt frömmer, ich bin jetzt lieber geworden, ich bin jetzt heiliger geworden, ich bete doch so schön, ich singe doch so schön oder meine Treue ist doch jetzt so groß, wie ich den Gottesdienst besuche oder ich arbeite sogar mit, verbindlich mit in der Gemeinde. Das ist doch auch etwas, wo mein Christenleben sichtbar wird. Halten Sie sich nicht daran auf. Denn Sie würden daran nur an einem falschen Grund Ihre Sicherheit suchen. In unserem Innenleben schwankt es wie beim Wetter. Auch im Leben eines Christen. Es gibt Stunden, wo wir hoch erhaben sind, da strahlt über uns die Sonne. Wir haben den Glaubensfrieden und es gibt Stunden der Anfechtung und des Verzagtseins, wie Sturm und Nebel und Regen und Glatteis, wo man nicht fröhlich glauben kann. Das gibt es auch bei Christen. Und wenn Sie meinen, das sei in Ihnen etwas, dann wird das bei Ihnen in rascher Folge zerbrechen, weil Sie wieder enttäuscht werden an sich. Das wäre wie wenn einer im Frühling sagt, jetzt kommen die lauen Nächte, jetzt brauche ich keine Wohnung mehr und er verkauft seine Wohnung und legt sich im Freien unters Feld und sagt, da ist doch schön, warten. Und da kann man wunderbar leben und er vergisst, dass auch ein Winter kommt. Und dann friert er und wenn der Hagel fällt und wenn es regnet in Strömen, dann hat er kein Dach über dem Kopf. Das ist wunderbar, dass unser Glaube nicht abhängig ist von unseren inneren Stimmungen, nicht einmal von unserer perfekten Christenart. Nicht einmal von unserer Güte, nicht einmal von unserer Glaubenstreue, nicht einmal von unserer Hingabe. Vom Kind in der Krippe ist abhängig, der macht mich gerecht vor Gott. Der spricht für mich am jüngsten Gericht. Nein, das ist mein Richter am jüngsten Tag, der mir die Sünden vergeben hat. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Das macht mich frei. Darin liegt das Glück. Und da steht doch hier, wer den Sohn Gottes hat, wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Daran liegt es. Hoffentlich gibt es bei Ihnen auch schöne Gemütsfolgen Ihres Glaubens. Hoffentlich verändert sich Ihr Leben auch, aber daran hängt es nicht. Wir wünschen das, wie es vorhin in der Schriftlesung heißt, dass Ihr Leben voll wird von guten Werken, aber an Ihrem Gutsein hängt doch Ihr Glück nicht, sondern das ruht viel tiefer. Selbst dann, wenn in meinem Leben Sünde mich anklagt, darf ich dorthin fliehen. Mein Heil ist Jesus, der für mich starb und der mich gerecht macht. Wer Jesus hat, den Sohn Gottes, der hat das ewige Leben. Und es ist gut, dass es noch beschrieben ist, wie dieses Haben gemeint ist. Wer ihm nicht gehorcht, aha, dann ist Glauben doch mit dem Schwerpunkt und dem Betonen des Gehorchens hier zu uns gesprochen. Wer dem glaubt, wer sich dem unterwirft, dass er allein gerecht wird durch das Kind in der Krippe. Durch den Jesus, der am Kreuz für mich starb, das macht mich fröhlich. Verstehen Sie dann auch, wenn Sie durch Ihre Bekümmernis hindurchgehen, selbst wenn in Ihrem Leben das so werden soll, dass Sie sagen, und ich weiß gar nicht, ob mein Glaube auch richtig treu durchhält, er rettet mich. Und das macht uns froh, dass wir singen können, selbst in den dunkelsten Stunden. Er rettet mich, er zieht mich durch, er ist mein Heil, er ist meine Hoffnung. Darum hat er das Leben und er kann voller Freude dahin gehen, seine Straße. Weil Jesus ihn rettet und weil Jesus ihn hält. Und wir wollen nichts dazu tun, was noch nötig sei, als allein, dass ich Jesus, den Sohn Gottes, habe und vor ihm niederkniee und ihn anbete. Und ich will nichts wegnehmen davon, auch wenn die Anklagen dann so kommen könnten in der Depression, du darfst nimmer dorthin gehen zu Jesus, du bist so schlecht. Nein, nein. Keiner ist so schlecht. Dort darf ich niederknien, der gekommen ist, um mich verlorenen und verdammten Menschen zu erlösen, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei, dass ich heute ihm diene. Natürlich hat das Folgen. Aber der Grund meiner Freude liegt nicht in den Werken, die dann folgen, sondern im Heil, das mir Jesus, das Kind in der Krippe, schenkt. Euch ist heute der Heiland geboren, der Heiland, der sie rettet, der ihres Lebens Halt ist, heute und auch durch Sterben hindurch. Einen anderen Halt gibt es nicht. Amen. Dies ist die Nacht, da mir erschienen, 32, die Verse 1 bis 3.
Thank you.
beten. Herr, das ist so wunderbar, dass du uns nicht zerbrichst, die wir doch scheitern auch an deinen göttlichen Ordnungen, auch als gläubig gewordene, sondern dass unser Heil ruht allein auf deiner Rechtfertigung, die du uns zuteil werden lässt, allein auf der Vergebung, die wir in deinem Blut haben. Herr, das drückt uns so, dass wir dir oft untreu sind und dass wir nur halb dir dienen. Und darum bitten wir dich um die Gabe deines Geistes. Du gibst nicht in Maßen begrenzt, du gibst nicht abgemessen, sondern in großer Fülle. Darum bitten wir dich, gießt du aus deine Gaben deines Geistes, so dass wir fähig werden, dir zu dienen und dass du in uns Wohnung machen kannst, unser Leben gebrauchen kannst, dir zur Ehre und zu deinem Lob. Ja, lass auch Frucht hervorwachsen durch deinen Geist, der sichtbar wird, auch in diesem Leben, wie lieb du uns hast und wie du neu schaffen kannst, selbst in Bindungen, Abhängigkeiten, in denen wir sind. Du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Tu das unter uns und an uns. Und wir bitten dich auch jetzt, dass du deine Christenheit erwächst zu diesem Zeugnis in der Welt, dass diese Stimme wieder laut wird und Menschen hören, wie du von oben her Erneuerung bringst, dass unser Reden des Zeugnisses nicht nur in Worten gesprochen wird dieser Welt, so wie überall geredet wird, sondern hineinkommt als das neue Leben, das neuen Anfang setzt, mitten dort, wo Zwietracht ist, wo Leid herrscht, wo Kriege sind, wo Menschen leiden. Lass du dein Evangelium wieder dazu dienen, dass Erweckung geschieht und Menschen aufbrechen zu dir hin. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den letzten Vers vom Lied 32. Daran erinnern, dass wir am Silvester einen Abendgottesdienst haben um 18 Uhr, steht alles auf dem Notizenzettel, Oberkirchenrat Arnold hält diesen Gottesdienst. Das Abendmahl ist im Anschluss, das heißt, es ist ein Einschnitt, man kann auch nur am Gottesdienst teilnehmen. Die anderen Gottesdienste sind immer um 9.30 Uhr, am 9. Januar haben wir wieder den zweiten Gottesdienst, auch um 10.45 Uhr. Am 9. Januar beginnt dann auch wieder der Kindergottesdienst. Unser Organist Herr Herzl lädt ein zu einer weihnachtlichen Orgelmusik, jetzt im Anschluss an diesen Gottesdienst mit Choralbearbeitungen von Bach, Pachelbel, Brahms, Buxtehude. Möchten wir herzlich dazu einladen. Unser Opfer, ja in diesen Weihnachtstagen, da sollten wir auch unsere Arbeit in Soweto von Sisa Molibazzi bedenken. Er war ja beim Gemeindetag im Neckarstadion da. Er hat jetzt einen Brief geschrieben und ich will Ihnen ein paar Dinge sagen. Sie wissen ja um diese Bedrängnis auch der schwarzen Bevölkerung in Südafrika, um seinen Dienst der Versöhnung, den er versucht. Er erzählt, dass sie in Lesotho waren mit verschiedenen Teams und dort haben sie Einsätze gemacht, Freizeiten durchgeführt und haben viele offene Türen gefunden für die Jugendarbeit. Dann sind anschließend 7 Teams nach Swasiland gegangen, das ist ja ein afrikanisches Königreich, und haben dort in den Schulen überall offene Türen gehabt, das Evangelium zu bezeugen. Es ist ihnen wichtig, dass gerade von Soweto aus, einem Ort, der auch in Afrika den Menschen schon als ein Symbolbegriff bekannt ist, die Botschaft des Evangeliums der Liebe Jesu laut wird. Sie haben dann auch jetzt in Soweto besondere missionarische Einsätze gemacht im Dezember. In den ersten 3 Wochen haben sie sich zum Ziel gesetzt, wir wissen noch nicht, wie das ausging, 10.000 jugendliche Schüler an den Schulen Sowetos mit dem Evangelium zu erreichen, haben besondere Veranstaltungen deshalb durchgeführt. Und er berichtet dann, dass auch die Bibelclubs sich immer weiter ausbreiten. 2 neue Clubs hätten sie jetzt eingerichtet in 2 besonders armen Gebieten von Soweto, wo 2 ehemalige aus ihrer Arbeit dort begonnen hätten mit einer Bibelgruppe und einem Gebetskreis. Und sie hätten nun dort auch größer angefangen. Und sie würden über die Weihnachtstage 5 Jugendfreizeiten durchführen. Und sie bitten uns doch dort auch dafür bitte zu gedenken. Wir haben ja jeden Monat eine Zahlung von 1.600 Mark versprochen, um diese Arbeit zu unterstützen. Es ist eben so, in Südafrika gibt es sicher auch viele reiche Leute, aber leider wenig, die eine solche Arbeit unterstützen an Schwarzen. Und darum ist es nötig, dass wir das tun als ein Zeichen der Liebe und um das Evangelium auszubreiten, gerade in den Weihnachtstagen, dass es dort laut wird, auch in diesem Viertel vor Johannesburg. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.